Hallo, ich grüße dich. Heute haben wir schon Mittwoch. Das Buch Pünktchen und Anton liegt nun hinter uns. Sollte die Schule demnächst wieder losgehen, kann es allerdings sein, dass wir das Buch noch einmal hervorholen. Aber für die verbleibende Homeschooling-Zeit brauchen wir es jetzt erstmal nicht mehr. Ab heute arbeitest du nämlich in dem Bei mir zu Hause-Heft. Bevor ich dir erkläre, was du dort machst, hör dir schnell noch an, wie die heutige Stunde verläuft und was du dafür brauchst. Zuerst arbeitest du in dem Bei mir zu Hause-Heft. Anschließend habe ich wieder eine kleine Bewegungsübung für dich vorbereitet und zum Abschluss lese ich dir das 7. Kapitel über Erich Kästners Kindheit vor. Heute brauchst du folgende Materialien: deine Federtasche, das Bei mir zu Hause-Heft und die Aufgaben zum Heft. Hol sie bitte jetzt. Hast du alles? Hast du alles parat? Also bist du bereit anzufangen? Prima. Dann geht es jetzt los. Nimm bitte das Bei mir zu Hause-Heft und das Aufgabenheft. Ich hatte diese Hefte eigentlich schon seit Anfang des Schuljahres, aber nie gab es den richtigen Zeitpunkt, um es dir zu geben. Jetzt aber finde ich, ist es perfekt. Denn wir können das Heft als eine Art Tagebuch, als Dokumentation für diese merkwürdige Zeit nehmen. Wenn du das Heft aufschlägst, dann siehst du eine leere Seite auf der linken Seite und Bilder auf der rechten, die dich einladen, sie zu gestalten. Ich habe für jede der Doppelseiten Aufgaben formuliert. Die findest du auf der dritten Seite im Aufgabenheft. In der ganz linken Spalte steht der Titel der jeweiligen Seite aus dem Heft. Und in der mittleren Spalte findest du die Aufgabe, die du für die jeweilige Seite bearbeiten sollst. Ganz rechts sollst du einfach nur abhaken, wenn du die Aufgabe, die in der Spalte steht, beziehungsweise die in der Zeile steht, gemacht hast. Ein Beispiel. Wenn du das Heft aufschlägst, dann siehst du die Seite Meine Familie und meine Freunde. Die Aufgabe dazu lautet, gestalte eine Mindmap. Weißt du noch, was das war? Genau. Das ist ein Netz mit einem Mittelpunkt, von dem aus verschiedene Zweige abgehen. In diesem Fall bist in der Mitte du, denn es geht ja um dich. Und von dir aus könnten zwei Zweige abgehen. Einmal zum Feld meine Freunde und einmal zum Feld meine Familie. Und von diesen beiden Feldern jeweils gehen wieder Zweige ab, an denen die Namen deiner Familienmitglieder oder die deiner Freundinnen und Freunde stehen. Klar? Wenn du magst, kannst du das auch durch Bilder ergänzen. Ich eröffne auf dem Padlet noch eine Seite, wo ich weitere Hinweise zu den Aufgaben gebe, falls du sie benötigst. Wie arbeitest du jetzt an diesen Aufgaben? Jeden zweiten Tag arbeitest du in diesem Heft. An den anderen Tagen gibt es ja die Rechtschreibübung. Du suchst dir eine Aufgabe aus der Liste aus oder aus dem Heft selber, alles, was dich so interessiert und anlacht, und dann bearbeitest du sie. Wenn du bei einzelnen Aufgaben nicht verstehst, was du machen sollst, dann schreibe mir über das Padlet oder über den Lernraum und suche dir für den Tag einfach eine andere Aufgabe aus, eine, die du verstehst. Bearbeite die Aufgabe am besten immer auf einem extra Blatt, das du dann in das Heft einkleben kannst. Wenn die Schulzeit wieder beginnt, sollst du das Heft präsentieren. Du solltest also sorgfältig arbeiten und vermeiden, unnötig zu schmieren, Ecken zu verknicken oder es zu verschmutzen. Aber das muss ich dir eigentlich gar nicht sagen, oder? Auf der zweiten Seite ist der Arbeitsplan. Da hake doch bitte ab, welche Aufgabe du bzw. dass du eine Aufgabe an dem jeweiligen Tag bearbeitet hast. Das gilt natürlich auch für die Rechtschreibaufgaben. So, dann kann es jetzt losgehen. Hopp, hopp. Such dir eine Aufgabe aus und ran an die Arbeit. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo, bist du wieder da? Hat es dir Spaß gemacht? Ich würde ja zu gerne wissen, für welche Aufgabe du dich entschieden hast. Wenn du Lust hast, dann schreib mir doch über den Lernraum oder das Padlet und erzähl mir, welche Aufgabe du gemacht hast. So, und nachdem du jetzt schon deine Aufgabe für heute hinter dich gebracht hast, ist es wieder Zeit für eine kleine Bewegungseinheit. Heute schicke ich dich ins Meer, in den riesigen Ozean. Kannst du das Rauschen, das Gluckern und das Plätschern hören? Merkst du, wie die gewaltige Kraft der Wellen und die Strömung im Wasser dich hin und her treiben? Du bist eine riesige, langblättrige Wasserpflanze und bist mit deinen Wurzelfüßen ganz fest auf dem Boden verankert. Während dein Körper sich von der Strömung des Wassers hin und her bewegt. Du streckst deine Arme locker nach oben in Richtung Decke. Nun verlagerst du dein Gewicht erst auf den linken Fuß und im Wechsel auf den rechten Fuß. Deine Arme bewegst du immer in fließenden Bewegungen mit der Bewegung deiner Füße mit. Gewicht auf den rechten Fuß. Deine Arme bewegen sich locker nach rechts. Gewicht auf den linken Fuß. Deine Arme bewegen sich locker nach links. Immer hin und her. Mach diese schwingende Bewegung jetzt 10-mal hin und her. Nächstes bist du ein Delfin. Strecke deine Arme wieder über deinen Kopf. Halte deine Hände nebeneinander, deine Handflächen zeigen nach vorne. Verschränke deine Daumen miteinander, sodass deine beiden Hände fest miteinander verbunden sind. Jetzt tauchst du wie ein Delfin durch die Wellen auf der Meeresoberfläche. Dafür gehst du durch dein Zimmer und führst deine Hände vor deinen Körper nach unten, wobei du in der Bewegung deinen ganzen Oberkörper mitnimmst. Du tauchst ab und du tauchst wieder auf, indem deine Hände sich wieder nach oben in Richtung Decke strecken und dein Oberkörper diese Bewegung fließend mitmacht. Das machst du jetzt mehrere Male hintereinander. Du tauchst ab, dein Oberkörper folgt deinen Händen nach unten und du tauchst wieder auf. Deine Hände gehen nach oben und dein Oberkörper folgt. Mach das noch einige Male. Nachdem du jetzt durch den Ozean geschwommen bist, kommst du an Land. Du bist eine kleine Krabbe auf einem Sandstrand auf einer einsamen Insel. Setz dich auf den Fußboden, stelle deine Füße auf und stelle deine Hände hinter deinen Rücken. Jetzt hebst du deinen Po und läufst auf allen Vieren durch dein Zimmer. Du läufst zuerst vorwärts. Hoch da oben kommt ein Vogel, jetzt läufst du rückwärts. auch unheimlich aus. Es läuft so seitwärts. Oder kommt das näher viel zu nah? Jetzt musst du andersrum seitwärts laufen, in die andere Richtung. Huch, was will denn diese Möwe da? Jetzt läufst du wieder rückwärts. Da ist die Möwe schon wieder. Jetzt musst du vorwärts laufen. Und jetzt seitwärts. Oh je, da ist schon wieder das Meer. Jetzt musst du in die andere Richtung seitwärts laufen. Und rückwärts. Oder ist die Möwe schon wieder vorwärts? Da kommt sie, seitwärts. Rückwärts. Vorwärts. Ach, ein Glück, da ist ein Stein, unter den du dich flüchten kannst. Du sinkst in den Schatten, unter den Stein und streckst dich der Länge nach aus. Schließe die Augen. Der Stein ist von der warmen Sonne ganz warm und du fühlst die Wärme des Steines auch auf deinem Körper. Ein leichter Wind weht unter dem Stein entlang. Spürst du ihn? Du bist ganz entspannt. Und wenn du magst, dann bleib doch einfach dort liegen und hör dir das nächste Kapitel aus Erich Kästners Als sie ein kleiner Junge war. Das siebte Kapitel. Riesenwellen und Zuckertüten. Mit mir und unserem Buch geht es voran. Zur Welt gekommen bin ich schon, das ist die Hauptsache. Ich bin bereits fotografiert worden, mit meinen Eltern in eine andere Wohnung gezogen und seitdem von Lehrern umgeben. Zur Schule gehe ich noch nicht. Ich habe die Lehrer im Haus. Aber es sind keine Hauslehrer. Sie bringen mir nicht das Einmaleins bei, nicht einmal das Kleinmaleins, sondern ich bringe ihnen auf vorgewärmten Tellern brutzelnde Spiegeleier in unsere gute Stube, die gar nicht unsere, sondern ihre gute Stube ist. Wenn ich groß bin, denke ich, werde ich Lehrer. Dann lese ich alle Bücher und esse alle Spiegeleier, die es gibt. Ein Jahr, bevor ich zur Schule kam, wurde ich mit knapp 6 Jahren das jüngste Mitglied des Turnvereins zu Neu- und Antonstadt. Ich hatte meiner Mutter keine Ruhe gelassen. Sie war strikt dagegen gewesen, ich sei noch zu klein. Ich hatte gequält, ich hatte sie bestürmt, belästigt und umgaukelt. Du musst warten, bis du 7 Jahre alt bist, hatte sie immer wieder geantwortet. Und eines Tages standen wir in der kleineren der 2 Turnhallen von Herrn Zacharias. Die Knabenriege machte gerade Freiübungen. Er fragte, »Wie alt bist du denn, Junge?« 6, gab sie zur Antwort. Er sagte, »Du musst warten, bis du 7 Jahre alt bist.« Da nahm ich die Hände, ordnungsgemäß zu Fäusten geballt vor die Brust, sprang in die Grätsche und turnte ihm ein gymnastisches Solo vor. Er lachte. Die Knabenriege lachte. Die Halle hallte vor fröhlichem Gelächter. Und Herr Zacharias sagte zu meiner verdatteten Mama, »Also gut, kaufen Sie ihm eine paar Turnschuhe, am Mittwoch um 3 ist die erste Stunde.« Ich war selig. Wir gingen ins nächste Schuhgeschäft. Abends wollte ich mit den Turnschuhen ins Bett. Am Mittwoch war ich 1 Stunde zu früh in der Halle. Und was, glaubt ihr, war der Herr Zacharias von Beruf? Lehrer war er, natürlich, Seminarlehrer. Als Seminarist wurde ich sein Schüler und er lachte noch manches Mal, wenn er von unserer ersten Begegnung sprach. Ich war ein begeisterter Turner und ich wurde ein ziemlich guter Turner. Mit eisernen Hanteln, mit hölzernen Keulen, an Kletterstangen, an den Ringen, am Barren, am Reck, am Pferd, am Kasten und schließlich am Hochreck. Das Hochreck wurde mein Lieblingsgerät. Später, viel später. Ich genoss die Schwünge, Kippen, Stemmen, Hocken, Grätschen, Kniewellen, Flanken und aus dem schwungvollen Kniehang das Fliegen durch die Luft mit der in Kniebeuge und Stand abschließenden Landung auf der Kokosmatte. Es ist herrlich, wenn der Körper im rhythmischen Schwung leichter und leichter wird, bis er fast nichts mehr zu wiegen scheint und, nur von den Händen schmiegsam festgehalten, in eleganten und fantasievollen Kurven eine biegsame, feste Eisenstange umtanzt. Ich wurde ein ziemlich guter Turner. Ich glänzte beim Schauturnen. Ich wurde Vorturner. aber ein sehr guter Turner wurde ich nicht, denn ich hatte Angst vor der Riesenwelle. Ich wusste auch, warum. Ich war einmal dabei gewesen, als ein anderer während einer Riesenwelle in vollem Schwung den Halt verlor und kopfüber vom Hochreck stürzte. Die Kameraden, die zur Hilfestellung bereitstanden, konnten ihn nicht auffangen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Und die Riesenwelle und ich gingen einander zeitlebens aus dem Wege. Das war eigentlich eine rechte Blamage. Und wer blamiert sich schon gern? Doch es half nichts. Ich bekam die Angst vor der Riesenwelle nicht aus den Kleidern. Und so war mir die Blamage immer noch ein bisschen lieber als ein Schädelbruch. Hatte ich recht? Ich hatte recht. Ich wollte turnen und turnte, weil es mich freute. Ich wollte kein Held sein oder werden. Und ich bin auch keiner geworden. Kein falscher Held und kein echter. Wisst ihr den Unterschied? Falsche Helden haben keine Angst, weil sie keine Fantasie haben. Sie sind dumm und haben keine Nerven. Echte Helden haben Angst und überwinden sie. Ich habe manches liebe Mal im Leben Angst gehabt und sie, weiß Gott, nicht jedes Mal überwunden. Sonst wäre ich heute vielleicht ein echter und sicherlich ein toter Held. Nun will ich mich allerdings auch nicht schlechter machen, als ich bin. Zuweilen hielt ich mich ganz wacker, und das war mitunter gar nicht so einfach. Doch die Heldenlaufbahn als Hauptberuf, das wäre nichts für mich gewesen. Ich turnte, weil meine Muskeln, meine Füße und Hände, meine Arme und Beine und der Brustkorb spielen und sich bilden wollten. Der Körper wollte sich bilden wie der Verstand. Beide verlangten gleichzeitig und gemeinsam ungeduldig danach, geschmeidig zu wachsen und wie gesunde Zwillinge gleich groß und kräftig zu werden. Mir taten alle Kinder leid, die gern lernten und ungern turnten. Ich bedauerte alle Kinder, die gern turnten und nicht gern lernten. Es gab sogar welche, die weder lernen noch tun wollten. Sie bedauerte ich am meisten. Ich wollte beides brennend gern und ich freute mich schon auf den Tag, an dem ich zur Schule kommen sollte. Der Tag kam und ich weinte. Die Bürgerschule in der Tiekstraße unweit der Elbe war ein vornehm düsteres Gebäude mit einem Portal für die Mädchen und einem für die Knaben. In jener Zeit sahen alle Schulen düster aus, dunkelrot oder schwärzlich-grau, steif und unheimlich. Wahrscheinlich waren sie von denselben Baumeistern gebaut worden, die auch die Kasernen gebaut hatten. Die Schulen sahen aus wie Kinderkasernen. Warum den Baumeistern keine fröhlicheren Schulen eingefallen waren, weiß ich nicht. Vielleicht sollten uns die Fassaden, Treppen und Korridore denselben Respekt einflößen wie der Rohrstock auf dem Katheter. Man wollte wohl schon die Kinder durch Furcht zu folgsamen Staatsbürgern erziehen, durch Furcht und Angst, und das war freilich ganz verkehrt. Mich erschreckte die Schule nicht. Ich kannte keine heiteren Schulhäuser, sie mussten wohl so sein. Und der gemütliche dicke Lehrer Bremser, der die Mütter, Väter und ABC-Schützen willkommen hieß, erschreckte mich schon gar nicht. Ich wusste von daheim, dass auch die Lehrer lachen konnten, Spiegeleier aßen, an die großen Ferien dachten und ihr Nachmittagsschläfchen hielten. Da war kein Grund zum Zittern. Herr Bremser setzte uns der Größe nach in die Bankreihen und notierte sich die Namen. Die Eltern standen dicht gedrängt an den Wänden und in den Gängen nickten ihren Söhnen ermunternd zu und bewachten die Zuckertüten. Das war ihre Hauptaufgabe. Sie hielten kleine, mittelgroße und riesige Zuckertüten in den Händen, verglichen die Tütengrößen und waren je nachdem neidisch oder stolz. Meine Zuckertüte hättet ihr sehen müssen. Sie war bunt wie 100 Ansichtskarten, schwer wie ein Kohleneimer und reichte mir bis zur Nasenspitze. Ich saß vergnügt auf meinem Platz, zwinkerte meiner Mutter zu und kam mir vor wie ein Zuckertütenfürst. Ein paar Jungen weinten Herzzerbrechen und rannten zu ihren aufgeregten Mamas. Doch das ging bald vorüber. Herr Bremser verabschiedete uns. Und die Eltern, die Kinder und die Zuckertüten stiefelten gesprächig nach Hause. Ich trug meine Tüte wie eine Fahnenstange vor mir her. Manchmal setzte ich sie ächzend aufs Pflaster. Manchmal griff meine Mutter zu. Wir schwitzten wie die Möbelträger. Auch eine süße Last bleibt eine Last. So wanderten wir mit vereinten Kräften durch die Glassisstraße, die Bautzner Straße über den Albertplatz und in die Königsbrücker Straße hinein. Von der Luisenstraße an ließ sich die Tüte nicht mehr aus den Händen. Es war ein Triumphzug. Die Passanten und Nachbarn staunten. Die Kinder blieben stehen und liefen uns hinterher. Sie umschwärmten uns wie die Bienen die Honig wittern. Und nun zu Fräulein Haubold, sagte ich hinter meiner Tüte. Fräulein Haubold führte die in unserem Haus befindliche Filiale der stadtbekannten Färberei Merksch und ich verbrachte manche Stunde in dem stillen, sauberen Laden. Es roch nach frischer Wäsche, nach chemisch gereinigten Glacé-Handschuhen und nach gestärkten Blusen. Frau Haubold war ein älteres Fräulein und wir mochten einander sehr gern. Sie sollte mich bewundern. Ihr, wie keinem sonst, gebührte der herrliche Anblick. Das war selbstverständlich. Meine Mutter öffnete die Tür. Ich stieg die Zuckertüte mit der seidenen Schleife vorm Gesicht die Ladentür hinauf, stolperte, da ich vor lauter Schleife und Tüte nicht sehen konnte, und dabei brach die Tütenspitze ab. Ich erstarrte zur Salzsäule. Zu einer Salzsäule, die eine Zuckertüte umklammert. Es rieselte und purzelte und raschelte über meine Schnürstiefel. Ich hob die Tüte hoch, so hoch, wie ich irgend konnte. Das war nicht schwer, denn sie wurde immer leichter. Schließlich hielt ich nur noch einen bunten Kegelstumpf aus Pappe in den Händen, ließ ihn sinken und blickte zu Boden. Ich stand bis an die Knöchel in Bonbons, Pralinen, Datteln, Osterhasen, Feigen, Apfelsinen, Törtchen, Waffeln und goldenen Maikäfern. Die Kinder kreischten, meine Mutter hielt die Hände vors Gesicht. Fräulein Haubold hielt sich an der Ladentafel fest. Welch ein Überfluss! Und ich stand mittendrin. Auch über Schokolade kann man weinen, auch wenn sie einem selber gehört. Wir stopften das süße Strandgut und Fallobst in den schönen neuen braunen Schulranzen und wankten durch den Laden und die Hintertür ins Treppenhaus und treppauf in die Wohnung. Tränen verdunkelten den Kinderhimmel. Die Fracht der Zuckertüte klebte im Schulranzen. Aus zwei Geschenken war eins geworden. Die Zuckertüte hatte meine Mutter gekauft und gefüllt, den Ranzen hatte mein Vater gemacht. Als er abends heimkam, wusch er ihn sauber. Dann nahm er sein blitzscharfes Sattlermesser zur Hand und schnitt für mich ein Täschchen zu. Aus dem gleichen unverwüstlichen Leder, woraus der Ranzen gemacht worden war. Ein Täschchen mit einem langen, verstellbaren Riemen. Zum Umhängen. Fürs Frühstück. Für die Schule. Der Schulweg war eine schwierigere Angelegenheit als die Schule selber. Denn im Klassenzimmer gab es nur einen einzigen Erwachsenen, den Lehrer Bremser. Er durfte dort sein, weil er dort sein musste. Ohne ihn hätte man die Buchstaben und die Ziffern, das ABC und das kleine mal 1 ja gar nicht lernen können. Aber dass einen die Mutter bei der Hand nahm und bis zum Schulportal transportierte, das war ausgesprochen lästig. Man war doch mit seinen 7 Jahren kein kleines Kind mehr. Oder wagte dies etwa irgendjemand zu behaupten? Frau Kästner wagte es. Sie war eine tapfere Frau, doch sie wagte es nur 8 Tage lang. Denn sie war eine gescheite Mutter, sie gab nach. Und ich spazierte mit Ranzen und Frühstückstasche bewaffnet, stolz und allein, jeder Zoll ein Mann, morgens in die Tiekstraße und mittags wieder nach Hause. Ich hatte gesiegt. Hurra! Viele Jahre später hat mir meine Mutter erzählt, was damals in Wirklichkeit geschah. Sie wartete, bis ich aus dem Hause war. Dann setzte sie sich rasch den Hut auf und lief heimlich hinter mir her. Sie hatte schreckliche Angst, mir könne unterwegs etwas zustoßen, und sie wollte meinen Drang zur Selbstständigkeit nicht behindern. So verfiel sie darauf, mich auf dem Schulweg zu begleiten, ohne dass ich es wusste. Wenn sie befürchtete, ich könne mich umdrehen, sprang sie rasch in eine Haustür oder hinter eine Plakatsäule. Sie versteckte sich hinter großen, dicken Leuten, die den gleichen Weg hatten, lugte an ihnen vorbei und ließ mich nicht aus den Augen. Der Albertplatz mit seinen Straßenbahnen und Lastfuhrwerken war ihre größte Sorge. Doch völlig beruhigt war sie erst, wenn sie von der Ecke Kurfürstenstraße aus mich in der Schule verschwinden sah. Dann atmete sie auf, schob sich den Hut zurecht und ging, diesmal hübsch gesittet und ohne Indianermethoden, nach Hause. Nach einigen Tagen gab sie ihr Morgenmanöver auf. Die Angst, ich könne unvorsichtig sein, war verflogen. Dafür verblieb ein anderer kleiner Kummer, mich früh und bei Zeiten aus dem Bett zu bringen. Das war keine leichte Aufgabe, besonders im Winter, wenn es draußen noch dunkel war. Sie hatte sich einen melodischen Weckruf ausgedacht. Sie sang, Erich, aufstehen, in die Schule gehen. Und sie sang es so lange, bis ich knurrend und augenreibend nachgab. Wenn ich die Augen schließe, höre ich den zunächst vergnügten, dann immer bedrohlicher werdenden Singsang noch heute. Übrigens, geholfen hat das Liedchen nichts. Noch heute finde ich nicht aus den Federn. Ich überlege mir eben, was ich wohl dächte, wenn ich morgen früh in der Stadt spazieren ginge und plötzlich spränge vor mir eine hübsche junge Frau hinter eine Plakatsäule. Wenn ich ihr neugierig folgte und sähe, wie sie bald langsam, bald schnell hinter dicken Leuten hergeht, in Haustore hüpft und hinter Straßenecken hervorlugt. Und was dächte ich, wenn ich merkte, sie verfolgte einen kleinen Jungen, der brav nach links und rechts blickend Straßen und Plätze überquert? Dächte ich, die Ärmste ist übergeschnappt? Oder beobachte ich eine Tragödie? Oder wird hier ein Film gedreht? Nun, ich wüsste ja Bescheid, aber kommt dergleichen heute noch vor? Ich habe keine Ahnung, denn ich bin ja kein Frühaufsteher. In der Schule selber gab es keine Schwierigkeiten, außer einen einzigen. Ich war sträflich unaufmerksam. Es ging mir zu langsam voran, ich langweilte mich. Deshalb knüpfte ich mit den Nachbarn neben, vor und hinter mir launige Unterhaltungen an. Junge Männer im Alter von 7 Jahre haben einander begreiflicherweise viel zu erzählen. Herr Bremser, so gemütlich er im Grunde war, empfand meine Plauderlust als durchaus störend. Sein Versuch, aus etwa 30 kleinen Dresdnern brauchbare Alphabeten zu machen, litt empfindlich darunter, dass ein Drittel der Klasse außerdienstliche Gespräche führte und ich war der Anstifter. Eines Tages riss ihm der Geduldsfaden und erklärte ärgerlich, er werde, wenn ich mich nicht bessere, meinen Eltern einen Brief schreiben. Als ich mittags heimkam, berichtete ich die interessante Neuigkeit. Wenn das nicht endlich anders wird, sagte ich, und noch im Korridor und während ich den Ranzen vom Rücken nahm, wird er einen Brief schreiben. Seine Geduld ist am Ende. Die Mama fand meinen Lagebericht und die Gelassenheit, womit ich ihn vortrug, erschreckend. Sie redete mir gewaltig ins Gewissen. Ich versprach ihr, mich zu bessern. Dass ich nun mit einem Schlag und immer zu aufmerksam sein werde, dafür könne ich nicht garantieren, aber die anderen Schüler wolle ich künftig nicht mehr stören. Das war ein faires Angebot. Und am kommenden Tag ging meine Mutter heimlich zu Herrn Bremser. Als sie ihm alles erzählt hatte, lachte er. »Nein, so was«, rief er, »ein komischer Junge. Jeder andere würde hübsch abwarten, bis der Brief bei den Eltern einträfe.« »Mein Erich verschweigt mir nicht«, sagt gab Frau Kästner stolz zur Antwort. Herr Bremser wiegte den Kopf hin und her und sagte nur, »so, so.« Und dann fragt er, »weiß er schon, was er später einmal werden will?« »Oh ja«, meinte sie, »Lehrer.« Dann nickte er und sagte, »gescheit genug ist er.« Nun, von dieser Unterhaltung im Lehrerzimmer erfuhr ich damals nichts. Ich hielt mein Wort. Ich störte den Unterricht nicht mehr. Ich versuchte sogar, möglichst aufmerksam zu sein, obwohl ich diesbezüglich keine bindenden Zusagen abgegeben hatte. Dabei fällt mir ein, dass ich auch heute noch so handle. Ich verspreche lieber zu wenig als zu viel und ich halte lieber mehr, als ich versprochen habe. Meine Mutter pflegte zu sagen, jeder Mensch ist anders albern. Wenn ein Kind lesen gelernt hat und gerne liest, entdeckt und erobert es eine zweite Welt, das Reich der Buchstaben. Das Land des Lesens ist ein geheimnisvoller, unendlicher Erdteil. Aus Druckerschwärze entstehen Dinge, Menschen, Geister und Götter, die man sonst nicht sehen könnte. Wer noch nicht lesen kann, sieht nur, was greifbar vor seiner Nase liegt oder steht, den Vater, die Türklingel, den Laternenanzünder, das Fahrrad, den Blumenstrauß und vom Fenster aus vielleicht den Kirchturm. Wer lesen kann, sitzt über einem Buch und erblickt mit einem Mal den Kilimandscharo oder Karl den Großen oder Huckleberry Finn im Gebüsch oder Zeus als Stier und auf seinem Rücken reitet die schöne Europa. Wer lesen kann, hat ein zweites Paar Augen und er muss nur aufpassen, dass er sich dabei das erste Paar nicht verdirbt. Ich las und las und las, kein Buchstabe war vor mir sicher. Ich las Bücher und Hefte, Plakate, Firmenschilder, Namensschilder, Prospekte, Gebrauchsanweisungen und Grabinschriften, Tierschutzkalender, Speisekarten, Mamas Kochbuch, Ansichtskartengrüße, Paul Schuriks Lehrerzeitschriften, die bunten Bilder aus dem Sachsenlande und die klitschnassen Zeitungsfetzen, worin ich 3 Stauden Kopfsalat nach Hause trug. Ich las, als wäre es Atemholen. Als wäre ich sonst erstickt. Es war eine fast gefährliche Leidenschaft. Ich las, was ich verstand und was ich nicht verstand. »Das ist nichts für dich«, sagte meine Mutter. »Das verstehst du nicht.« Ich las es trotzdem. Und ich dachte, verstehen denn die Erwachsenen alles, was sie lesen? Heute bin ich selber erwachsen und kann diese Frage sachverständig beantworten. Auch die Erwachsenen verstehen nicht alles. Und wenn sie nur läsen, was sie verstünden, hätten die Buchdrucker und die Setzer in den Zeitungsgebäuden Kurzarbeit. Oh, was war das für ein wunderbares Kapitel, findest du nicht auch? Erich Kästners Einschulung hört sich gar nicht so furchtbar anders an als heute, oder was meinst du? Naja, vielleicht einmal abgesehen davon, dass das Schulgebäude offenbar sehr düster war. Das kann man von unserem Gebäude ja wahrlich nicht sagen. Und, das ist dir bestimmt auch aufgefallen, die Jungs und die Mädchen gingen nicht gemeinsam in die Schule bzw. in eine Klasse, sondern waren getrennt. Das ist schon merkwürdig, findest du nicht auch? Stell dir mal vor, in deiner Klasse gäbe es nur Mädchen oder nur Jungs. Würde dir das gefallen? Damals gab es auch bestimmte Fächer, in denen nur Jungs unterrichtet wurden und andere, die waren nur für Mädchen. Nähen zum Beispiel. Handarbeitsunterricht war für Mädchen, Jungs hatten Werkunterricht. Stell dir mal vor, Du dürftest nur eines von beiden machen und auch nur, weil du ein Junge oder ein Mädchen bist. Ich finde das ziemlich ungerecht. Und du? Gut, dass das heute nicht mehr so ist. Ich frage mich gerade, ob dir bei Kästners Erzählung etwas aufgefallen ist. Hast du dir gemerkt, wie sein Lehrer hieß? Ja, richtig, Herr Bremser. Genauso wie der Lehrer von Anton. Ob das wohl ein Zufall ist? Sicherlich nicht. Weißt du, warum ich das Kapitel so großartig finde? Wegen seines Endes. Erich Kästner schwärmt vom Lesen und welche Möglichkeiten damit verbunden sind. Ich kann das gut nachvollziehen. Mir geht das ganz ähnlich. Durch Lesen kann man reisen, ohne sich vom Fleck wegzubewegen. Man kann Abenteuer erleben, ohne sich selbst in Gefahr zu begeben. Man kann fliegen, ohne Flügel zu haben oder tief in den Ozean tauchen, ohne Luft holen zu müssen. Durch Lesen kannst du Grenzen überwinden. Ich finde das einfach großartig. Jetzt ist unsere Deutschstunde für heute auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir so viel Spaß gemacht wie mir. Morgen steht wieder eine Trainingseinheit auf dem Programm. Du trainierst deine Rechtschreibung. Bald bist du ein Profi. Ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag und freue mich auf morgen. Tschüss!